Willkommen zur Tech Lounge mit Sascha Pallenberg und Don Dahlmann.
Hallo zusammen, neue Ausgabe der Tech Lounge. Hallo Don, schön dich wieder. Jetzt tatsächlich aus Asien bin ich wieder zugeschaltet.
Ja, hallo Sascha, schön, dass du gut und gesund wieder in Taiwan angekommen bist.
Ich sag es dir, ich bin auch, also ich habe das schlechte Wetter natürlich direkt mitgebracht am Abend der Ankunft, also ich bin ja nachts angekommen. Waren hier noch knackige 25 Grad, jetzt liegen irgendwie, weiß ich nicht, bei 13 oder 14. Es ist eine Seuche. Mann. Aber keine Angst. Ihr habt jetzt hier nicht eingeschaltet, um euch das Treffen der globalen Meteorologen anzuhören, beziehungsweise wir machen keine Vorhersagen, wie das Wetter sich in Zukunft entwickeln wird, sondern wir haben tatsächlich eine weitere, naja, ich sag mal im weitesten Sinne, Mobility-Ausgabe, denn das ist letztendlich unser Thema, ein Startup aus den USA, was in der letzten Woche durchaus für Furore gesorgt hat, oder?
Rivian, darum geht's. Oder das Startup, das gibt es ja schon ein bisschen länger. Gegründet wurde es, glaube ich, 2009 oder so in dem Dreh rum. Also die sind eigentlich schon ein bisschen länger unterwegs. Aber die sind erst so richtig bekannt geworden in den letzten 2, 3, 4 Jahren, weil sie tatsächlich dann auf den Massenmarkt so ein bisschen eingestiegen sind mit Elektro-SUVs. Bekannt wurde das Unternehmen, weil unter anderem auch Amazon da rein investiert hat. Jeff Bezos hat eine ganze Menge Geld in die Hand genommen und hat sich, ich glaube, 11% oder sowas, genau. 17% der Anteile gesichert und dementsprechend auch viel Geld reingesteckt. Aber Rivian, ist das jetzt tatsächlich der große Tesla-Konkurrent? Und die Frage, die wollen wir heute so ein bisschen klären.
Amazon hat nicht nur Geld reingesteckt, weil Jeff Bezos von diesem Startup überzeugt ist. Und du hast hier eigentlich was ganz, ganz Wunderbares schon genannt, weil es durchaus sich so ein bisschen auch als Tesla-Wettbewerber positioniert hat. Und es gibt ja nicht nur eine kleine Privatfehde zwischen Bezos und Musk auf den oder in den diversen Industrien, sondern auch, weil Rivian in den USA den elektrischen Lieferwagen von Amazon produziert. Ich glaube, das sollten mal irgendwann so 100.000 werden, wenn mich da nicht alles täuscht. Aber ja, angefangen haben sie im klassischen US-Segment, ja, nicht nur der SUVs, aber vor allen Dingen der Trucks. Und die waren alles andere als für, ja, mittlerweile sind ja die Autos auf den europäischen Straßen auch eine Ecke größer geworden, aber eigentlich nicht unbedingt für den europäischen Markt konzeptioniert. Die waren recht groß, extrem gut verarbeitet, meiner Meinung nach ein sehr, sehr eigenständiges Design. Und jetzt haben sie ein Event angekündigt, beziehungsweise durchgeführt, wo es darum ging, naja, die Einstiegsvariante, die günstigere Version der Rivian SUVs und Trucks vorzustellen, denn die gingen eigentlich in den Bereich 70.000, 75.000 plus los. Ja, und jetzt haben sie unter anderem den R2 oder R2 gelauncht. Das hört sich gleich so ein bisschen nach Star Wars an. Ne? Den R2 gelauncht, der geht bei 45.000 US-Dollar los und soll 2026 auf den Markt kommen und hat, das muss man wirklich sagen, für ordentlich Furore gesorgt. Also ganz so viele Spezifikationen sind noch nicht bekannt. Preis kennen wir. Wir wissen, wie er aussieht. Wir wissen, wie groß er ist. Wir wissen, dass er so über 300 Meilen Reichweite haben wird. Und dass er 2026 kommen wird, dass die Firma dafür auch ihre neue Fab in Georgia, wo sie eine bauen wollten, erstmal zurückgefahren hat, um sich genau auf diesen Launch zu konzentrieren. Denn letztendlich brauchen sie auch Geld dafür, um die Produktion anzuschmeißen. Und Ich weiß nicht, ob ihr es überhaupt wusstet, aber Automobilproduktion ist sehr cash-intensiv. Cashflow ist hier das große Stichwort. Momentan macht Rivian über 30.000 US-Dollar Miese pro verkauftes Auto. Das heißt auch, sie müssen andere Stückzahlen hinbekommen, damit die Skalierung funktioniert, die sogenannte Wirtschaft der Skalierung eintritt. Also ich kaufe mehr Komponenten zu bestimmten Bauteilen und dadurch wird ganz einfach über die höhere Anzahl der Abnahme bei den Zulieferern der Preis auch günstiger. Und das soll jetzt der Atu schaffen, denn im Schnitt verkauft Rivian, also für 2023 waren es so 50.000 Einheiten. Und für dieses Jahr haben sie in ihren Prognosen auch 50.000 Einheiten nur vorhergesagt. Der Atu soll es richten.
Der Atu soll es richten. Der R3, der auch kommt, der soll es auch richten. Den hat man ja quasi parallel vorgestellt. Das ist so ein Auto, das ist so, sieht aus so ein bisschen wie ein Golf 1, ehrlich gesagt. Ein bisschen größer oder wie zum Beispiel wie der Ioniq 5 von Hyundai. Und geht also so noch unter die Klasse des R2, soll dementsprechend auch günstiger sein. Beide sollen 2026 auf den Markt kommen. Warum ist Rivian aber so im Gespräch? Ich meine, wir haben diverse Startups gehabt in den letzten Jahren, die versucht haben, mit in den E-Automarkt zu kommen. Und viele von denen sind ja gescheitert, beziehungsweise sind dabei zu scheitern. Ich hatte letzte Woche in der Gründerszene eine Kolumne dazu auch. Da gibt es eine ganze Latte von Herstellern, die sich da nicht reingetraut haben. Und das Beispiel Apple ist ja das nächste, das Projekt Titan, also das E-Auto, was mal geplant war von Apple oder auch nicht geplant war. Da richtige Aussagen von denen gab es ja nie dazu. Aber auch die haben ja jetzt gerüchteweise, also Bloomberg hat darüber berichtet, das komplette Projekt eingestellt und die Leute woanders reingesetzt, die daran gearbeitet haben. Also was ist an Rivian so besonders? Beim EDV, also bei diesem Lieferwagen, den sie gebaut haben, den Electric Delivery Van, den hat man quasi lange nur exklusiv für Amazon hergestellt. Und da hat man eben einen Wert drauf gelegt, dass man eben ein Lieferfahrzeug hat, was genau das ist, nämlich ein Lieferfahrzeug, was die letzte Meile bedient, also die Paketauslieferung zu mir nach Hause bedient. Und die ist dann für den Fahrer und natürlich auch für das Unternehmen möglichst einfach macht und möglichst gut macht. Denn Lieferwagen, die bisher gebaut wurden, die wurden ja quasi nur so ein bisschen umgebaut und dann hieß es halt, fahr deine Pakete aus. Aber der EDV, der war eben ganz gezielt für die Paketauslieferung gebaut mit ganz vielen unterschiedlichen Features. Beim Rivian R1, also dem ganz großen SUV, dem ersten, mit dem sie auf den Markt gekommen sind, auch da gab es eine ganze Menge Kleinigkeiten in dem Auto, wo man einfach ein bisschen neu gedacht hat, wo man einfach versucht hat, das Auto in kleinen Bereichen ein bisschen neu zu denken. Und das ist auch ganz gut angekommen. Software ist hier natürlich auch das große Thema. Und da gibt es eine ganze Menge positiver Rückmeldungen, die die Tester so berichtet haben von der Software, die in dem Rivian drin ist. Die entwickeln da auch alles selber, also ähnlich wie das Tesla macht. Also die sind ein bisschen anders aufgestellt. Und was vor allen Dingen ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, du hast es erwähnt, die machen miese, genau wie Tesla früher miese gemacht hat an jedem verkauften Auto, auch am Tesla 3 am Anfang, bis sie eben dann hochskalieren konnten. Das Wichtige ist, alle Startups, die so in den letzten Jahren gescheitert sind, Byton ist ja zum Beispiel so ein gutes Beispiel dafür, die sind alle gescheitert, weil ihnen eben das Geld ausgegangen ist. Also weil da plötzlich die Kosten weggaloppiert sind in der Produktion, die eben, wie du richtig sagst, so teuer sind. Und denen ist einfach das Geld ausgegangen, auch wenn die Autos eigentlich, zum Beispiel beim Byton, ziemlich gut aufgenommen wurden. Warum ist es bei Rivian dann ein bisschen anders? Oder warum überleben so manche Startups, die jetzt nur so ein paar tausend Autos bauen? Eben weil sie gut gefüttert sind, sagen wir mal so, vom Geld her. Und Amazon steckt da natürlich eine ganze Menge Geld rein in die Finanzierung. Aber das gilt natürlich auch für chinesische Hersteller, NIO, ist ja auch so ein Hersteller, die in China ganz gut laufen, aber hier in Deutschland überhaupt nicht. Die haben im Februar, ich glaube, 27 Autos verkauft in Deutschland. Also da läuft es auch so ein bisschen schleppend, aber die können sich das erlauben, eben weil sie genügend Geld im Hintergrund haben. Und so ist das bei Rivian auch. Und das macht die Firma so spannend, denn die haben offensichtlich, Sascha, genügend Atem, das durchhalten zu können.
Ja, ich würde tatsächlich nochmal zwei Schritte zurückspulen, denn womit wirklich niemand gerechnet hat auf diesem Launch-Event, war so ein klassischer Steve Jobs-Move, das Next Big Thing. Es gab rund um den R2 auch diverse Leaks, beziehungsweise auch bewusst gestreute Leaks von Rivian, also so der Klassiker, dann zeigt man mal hinten Heckleuchte und um wieder so ein bisschen Buzz auf Social Media auch zu generieren. Und auf einmal erzählte dann der Rivian-CEO, wie happy er ist, jetzt den R2 vorstellen zu können. Aber er ist auch glücklich darauf, einfach zu zeigen, was man auch in Zukunft weiterhin plant. Und dann geht auf einmal die Tür auf und dann kommt dieser R3 rein. Dann übrigens nochmal gefolgt vom R3X, also eine Performance-Variante von selbigen. Ich glaube, du hast das ganz, ganz wunderbar beschrieben, mit dass das Design stark einer ersten Generation, also ein MK1 vom Golf ähnelt. Tatsächlich sieht man auch ganz stark ein Lancia Delta Integrale darin, vielleicht auch ein Lada Niva oder vielleicht auch den Honda e. Also so ein Mix von Designs, von klassischen Hatchback-Designs, die, glaube ich, zumindest in dieser Blase, in der ich mich befinde, beziehungsweise auch wenn von außen welche die Bilder gesehen haben, extrem gut angekommen ist. Also ich habe wirklich gesagt, sorry, das wird jetzt schwierig für andere Hersteller, mir noch ein EV verkaufen zu wollen, weil ich glaube, dass ich den genauso wirklich sehr, sehr gerne hätte. Die sind natürlich im Vergleich zu einer ersten Generation dieser gerade von mir genannten ein bisschen größer. Ja? Aber im Vergleich zu den EVs, die da draußen sind, doch extrem klein und kompakt. Es gibt so ein paar Videos im Netz, da kann man ganz gut sehen, wie der sich auch auf der Straße macht und damit im Vergleich zum Beispiel zu einem Tesla Model Y oder so, das definitiv noch größer ist als so ein R3. Soll auch irgendwann 2026 rauskommen, Ende 2026, keine Ahnung, irgendwie so. In diesem Zeitraum dürfte dann ebenfalls, weil er ja innerhalb des Portfolios unterhalb des R2 angesiedelt sein muss, noch mal ein bisschen günstiger werden. Das heißt, das wird sub 40.000 Dollar werden und bedeutet damit ganz, ganz klar den Eintritt von Rivian in die Volumenproduktion, wo sie dann halt in der Generation Golf beziehungsweise in der Kategorie Golf unterwegs sind. Und das ist ja letztendlich dann auch, wie du ja völlig richtig genannt hast, jetzt gerade die Möglichkeit, einfach die entsprechenden Skalierungen hinzubekommen und die Möglichkeit dann auch profitabel zu werden, was Tesla mit dem Model 3 dann irgendwann und dann vor allen Dingen mit dem Model Y, weil bei aller Liebe, das ist ja jetzt auch wirklich kein großartiger Unterschied zwischen diesen beiden Geräten, nee, geschafft hat. Also ja, das sehe ich ganz genauso. Am Ende des Lebens ist oder am Ende des Investmentkapital, was man als Startup zur Verfügung hat, ist dann leider noch so viel Leben übrig. Das müssten einige feststellen in den letzten Jahren. Prominente Beispiele wie unter anderem den ja maßgeblich von ehemaligen BMW-Managern und Ingenieuren getriebenen chinesischen Startup Byton hast du ja genannt. Ein NIO würde wahrscheinlich ohne die heftige Subventionierung, wie übrigens auch andere chinesische Hersteller, der chinesischen Regierung überhaupt keine Möglichkeit haben, so ja, outbranchen zu können rüber auf die westlichen Märkte. Bei einem BYD sieht das ein bisschen anders aus, die man ja wirklich nicht mehr so als klassisches Startup bezeichnen kann. Die sind 20 Jahre am Markt mit Batterien angefangen und da ist mittlerweile einfach auch richtig Umps dahinter, wenn es um Einheiten geht, wie man sich Gedanken darüber machen kann. Ah, komm, wir setzen jetzt hier demnächst eine Fabrik irgendwo in Mexiko hin, direkt unterhalb des US-amerikanischen Marktes, um selbigen dann irgendwann Volley zu nehmen. Da passiert eine ganze Menge, wohingegen so ein Rivian eigentlich so diese klassische US-Startup-Story ist. Ja, haben natürlich das Glück gehabt, dass sie den richtigen Geldtopf angezapft haben. Und das ist Jeff Bezos. Disclaimer an dieser Stelle, ich habe tatsächlich auch letzten Freitag ordentlich Rivian-Aktien nachgekauft, nachdem die die Dinger vorgestellt haben, was ein bisschen risky ist, aber wie gesagt, ich glaube einfach daran, dass ein Jeff Bezos aufgrund seines Investments die auch nicht vor die Wand fahren lässt. Ich glaube genauso daran, no financial advice hier. Wir sind hier kein irgendwie Fintech oder whatever Podcast. Also bitte, bitte macht das nicht. Aufgrund dieser, wie ich schon gerade sagte, dieser Privatfehde mit Elon Musk, kann ich mir vorstellen, dass die einfach auch verdammt nochmal gerne möchte, dass die erfolgreich werden. Und übrigens, nicht aufgrund meines Aktieninvestments in Rivian, möchte ich gerne, dass die erfolgreich werden. Und ich möchte gerne ganz kurz noch erklären, warum. Ich kenne einige Menschen, die einen Rivian fahren. Ich habe mir wirklich Testberichte reingezogen, die zum Teil 90 oder 120 Minuten lang waren. Ich habe mir in einem Rivian Store die mal angeschaut und ich muss wirklich sagen, dass ich keinen anderen OEM da draußen kenne, der meine Idee und meine Perspektive von Apple in den Automobilmarkt rüber transportiert. Ich sehe hier wirklich Apple hatte mal eine Kampagne in den 80er Jahren, die nannte sich Think Different. Und das erlebe ich hier gerade bei Rivian. Hier wird extrem Wert darauf gelegt, wie das Design ausschaut, wie es zusammen mit der Software kommt und vor allen Dingen, welche Verarbeitungsqualität und welche Materialien man hat und dass man erkennbar sein möchte als Rivian und nicht als irgendwie ein Automobilhersteller, der auch noch das Gleiche macht wie alle anderen. Und das sieht man heutzutage bei aller Liebe ganz, 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 ganz selten. Guckt euch die Sedans an, guckt euch die SUVs an. Die sehen für mich alle gleich aus. Ein Rivian erkennt ihr nicht nur durch die vertikal angeordneten Frontscheinwerfer sofort, sondern das Gesamtkunstwerk in Anführungsstrichen Rivian ist ein anderes. Und das zeigt sich auch so. Ich habe ja gesagt, die sind als Truck angefangen. In USA ist ein Truck nicht nur das normalste Auto der Welt, sondern wenn ihr euch die Werbung anschaut, da geht es einfach ganz stark in Richtung Outdoor, Adventure, fahr mal schön in die Berge und solche Geschichten. Und dann stellen die so Varianten vor für den R2 mit einem Zelt da oben drauf und in dem Zelt selber drin ist noch ein Projektor eingebaut, ja, dass du dann auf deinen Campingstühlen davor sitzen kannst und oben auf deinem Rivian-Dach dir Filme anschauen kannst. Es sind völlig andere Denkweisen, wie das Auto auch definiert ist, andere kleine Features, die mir einfach sagen, das ist eine Company, die wirklich so ein bisschen anders denkt. Und deswegen glaube ich, und das ist dann die Brücke, obwohl ich jetzt wirklich echt so hart ausgeholt habe, deswegen glaube ich, dass ein Rivian zu diesen Startups gehört, die da durchpushen können über diese Jahre der Dürre, bis sie die Produkte am Start haben, wo sie dann als etablierte Marke, und das bauen sie sich ja gerade auch, diesen in Anführungsstrichen Mythos um diese kleine Company, dass sie dann in den Massenmarkt auch entsprechend reingehen können mit Produkten, die ähnliche Qualität oder die gleiche Qualität haben, wie schon im hochpreisigen Segment.
Das ist auch der Unterschied zwischen Rivian und Tesla. Tesla denkt oder hat immer das E im Auto, also das E davor, den Elektroantrieb als erstes gedacht, dann zusammen mit der Software natürlich, also das autonome Fahren oder vollautonome Fahren, was er uns seit 2018 verspricht. Also das waren die beiden Hauptsäulen. Und das sieht man ja auch, wenn man jetzt in den Tesla einsteigt. Da ist ja jetzt nichts Praktisches dran. Da ist ja nichts drin, wo man sagt, oh, das ist jetzt so echt mal was anderes oder mal was wirklich Neues. Neu war, dass er aus Kostengründen in der Innenausstattung auf alles verzichtet hat, was irgendwie ein Knopf ist und alles halt ins Display gelegt hat, inklusive, dass er jetzt auf den Blinkerhebel verzichtet im renovierten Tesla 3. Das bedient man jetzt über das Lenkrad, den Blinker. Das unfassbar. Fand ich auch so ein bisschen merkwürdig. Und Rivian geht da ein bisschen anders ran von der Denke her. Rivian sagt ganz klar, also Diskussion E-Auto, die ist vorbei. Da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Ja. Jetzt geht es darum, wie gestalten wir die Autos und welche neuen Möglichkeiten bietet uns auch der E-Antrieb und wie machen wir das dann? Und während die klassische, also die alte Autoindustrie noch so ein bisschen in der Transformation ist von, wir denken eigentlich, dass wir einen Verbrenner bauen, aber wir bauen ein E-Auto wir bauen einen Elektroantrieb rein. BMW sind so und Mercedes teilweise auch die ersten, die vielleicht so ein bisschen schon mal anfangen, ein bisschen anders zu denken. Sagt Rivian von Anfang an, wir denken das Auto ein bisschen neu. Also jetzt nicht von der Grundkonzeption her, klar hat vier Räder und fährt einen irgendwo hin, aber wir bringen eben Feature rein, die kein anderes Auto hat. Der Rivian, der Truck, der hat zum Beispiel so unterhalb der Ladefläche, also zwischen der Kabine, wo die Passagiere drin sitzen und der Ladefläche, so ein Loch quasi im Auto, was von rechts nach links durchgeht. Da kann man dann zum Beispiel ganz lange Sachen transportieren, da kann man Dinge, wie gesagt, da reinstopfen. Und überall gibt es diese Kleinigkeiten, wo du immer wieder denkst, oh ja, das ist eine geile Idee. Und dieses
Taschenlampe Denken, in der Tür,
das zeichnet
mit Rivian. Handwärmer.
Taschenlampe in der Tür, genau, ja. Das sind Dinge, die Rivian auszeichnen. Nicht ganz umsonst, das hat Doug DeMuro, das ist einer der bekanntesten YouTube-Autotester, die man so finden kann aus den USA. Guckt euch den mal an, der ist wirklich ganz, ganz lustig. Doug DeMuro hat den Rivian, ich glaube, 2 Jahre hintereinander, also den R1, als das beste Auto des Jahres bezeichnet. Nicht, weil es das wirklich allerbeste Auto ist, also das ist auch noch, wie gesagt, die haben auch noch Produktionsprobleme, die hatten auch Rückrufe bei den Fahrzeugen, aber weil das Auto eben komplett neu gedacht ist. Und das ist eben ein Ansatz in der Produktion, also in der ganzen Produktion von dem Fahrzeug, die eben neu ist, was eigentlich auch so ein bisschen traurig ist, dass es neu ist, weil eigentlich müsste man sich ja vorstellen, dass eben auch die klassischen Hersteller das Auto mal so neu denken. Also was kann man eigentlich mal anders machen? Was kann man neu machen? Welche Möglichkeiten bietet die Umstellung zur Elektromobilität? Welche neuen Ideen können wir reinbringen? All diese ganzen Sachen, das macht Rivian und das macht Rivian eben so ganz besonders.
Unterschreibe ich ganz, ganz dicke. Auch finde ich es wichtig und gut, dass du den Doug DeMuro hier reingepackt hast. Tatsächlich einer der unterhaltsamsten Auto-YouTuber. Ich mag seine sehr minimale Art bei der Produktionsqualität einfach. Ne? Es ist er, der hinterm Auto steht, der einen lustigen Tanz aufführt dahinter, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ihr müsst es euch anschauen. Und der da ein bisschen damit rumfährt und ihm ganz zum Schluss der ganzen Geschichte einen Duck-Score gibt. Und das ist alles sehr, sehr einzigartig und sehr, sehr subjektiv. Aber dahinter steckt ein unfassbares Wissen, was er sich über die Jahre aufgebaut hat, mit einer sehr persönlichen Perspektive darauf und wo du immer mal wieder sagst, ja, Mensch, das stimmt, da hat er wirklich einen ganz, ganz interessanten Punkt. Und das ist auch so dieser Grund, warum er, glaube ich, den Rivian R1 zweimal zum besten Auto des Jahres gekürt hat. Ebenso ist es ganz, ganz wichtig, was du gerade erklärt hast, in diesem direkten Vergleich mit Tesla. Du hast ein wunderbares Beispiel dafür gebracht, wie Tesla die Vision des Autos, aber noch mehr die Vision der Company definiert hat. Nämlich das Auto so günstig, wie es irgendwie geht, zu bauen und damit so profitabel, wie es irgendwie möglich ist, zu werden. Und bei Rivian sehe ich das vor allen Dingen auch, das Auto so gut, wie es irgendwie geht, zu bauen und trotzdem damit profitabel zu werden. Tesla ging es während dieses Model 3, während dieser Geschichte unfassbar schlecht. Übrigens interessant dazu, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen Exkurs, aber viele von euch werden vielleicht mitbekommen haben, dass Elon Musk OpenAI gerade verklagt. Im Gegenzug OpenAI E-Mails von Elon Musk veröffentlicht hat. Und wenn ihr euch das anschaut, dann, wenn ihr das in den richtigen Kontext bringt, dann versteht ihr auch, dass in dem Jahr 2018, wo Elon Musk gesagt hat, hey, ich muss OpenAI sollte Teil von Tesla werden, nur so kommt ihr an die richtigen Cash-Töpfe dran. Er hat OpenAI tatsächlich damals vor allen Dingen als etwas gesehen, wo er weiteres Geld für in Tesla reinholen konnte, weil denen ging es verdammt schlecht. Die waren wirklich kurz vor dem Bankrott und solche Sachen wie keine Blinkerhebe mehr zu haben. Dass ihr zwischen vorwärts und rückwärts am Touchscreen oder unterm Himmel, unterm Dach wechseln müsst. All dieser ganze Quatsch, diese Minimalisierung des Innenraumdesigns, das Weglassen von wichtigen physischen Hebeln und Schalter, also die Art und Weise, wie so ein Dashboard designt wird, wenn du zusätzliche Schalter drauf packst und die integrierst, das ist weitaus teurer, als wenn ich in der Mitte irgendwo einen Bildschirm hinflansche. Tesla Fahrzeuge sind von den Materialien, von der Ausstattung, von dem Innenraum definitiv sehen die so aus, dass sie nur Tesla-Fahrerinnen gefallen können, die natürlich damit auch ihren Kauf rechtfertigen müssen. Aber bei aller Liebe, das sieht so aus, als hätte ich es designt. Und da seht ihr den Unterschied zum Beispiel bei einem Rivian. Die Materialien sind andere, die Verarbeitungsqualität ist eine andere. Es ist komplexer in jeglicher Form. Und ich halte das auch für eine Form der Wertschätzung den Kundinnen und Kunden gegenüber, wie das Design meines Produktes sich darstellt, wie ich es ausstatte, wie ich möchte, dass Menschen es bedienen. Und das ist für mich der größte Unterschied zwischen Tesla und Rivian, aber bei aller Liebe, Elon Musk sind die Kundinnen und Kunden sowas von egal, nachdem die das Ding gekauft haben. Ihr müsst euch einen Tesla anschauen, wie die in den After-Sales abschneiden, also im Service-Umfeld. Und da glaube ich, dass Rivian hier tatsächlich das Anti-Tesla ist und eine Premium-Strategie, keine Luxus-Strategie, aber einen Premium-Ansatz verfolgt, wo die sagen, okay, ja, wir sind teurer, ja, bei uns geht das alles nicht von heute auf morgen, wir sind kleiner, aber wir wachsen vor allen Dingen und deswegen auch dieses Backup von Bezos dahinter, wir wachsen organischer, nachhaltiger und wollen hinten heraus einfach Produkte haben, auf die wir in 20 Jahren noch stolz sein werden. Weil bei aller Liebe, wer wird in 20 Jahren sich sagen, ey, meine Güte, den Cybertruck, das war aber wirklich das tollste Gerät, was jemals auf den Markt gekommen ist. Ich glaube, dass wir in 20 Jahren sagen werden, hey, Rivian hat mit diesem R3 echt wirklich auch vom Design her ein Produkt hingestellt, was in 30, 40 Jahren nicht alt aussehen wird. Und das musst du hinbekommen. Und ein Golf 1, bei aller Liebe, das Design ist meiner Meinung nach extrem gut gealtert. Und aktuell sehe ich vom Design her wenige EVs auf unseren Straßen, wo ich das Gleiche sagen könnte.
Ja, das ist ja so ein bisschen generell ein Problem, hatte ich ja eben schon mal kurz angesprochen. Ich glaube, das ist ein generelles Problem der Autoindustrie, dass sie eben dieses Gefühl haben, wir müssen im Grunde genommen Verbrenner bauen oder wir müssen ein Auto bauen, das aussieht wie ein Verbrenner. aber dann eben ein EV ist. Das mag auf dem Massenmarkt wahrscheinlich sogar erfolgreich sein, muss es aber nicht zwingend. Ford ist mit dem F-150 Pickup, also der Elektrovariante, ziemlich auf die Nase gefallen. Das haben die Leute nicht gekauft. Ich glaube, dass man muss eine goldene Mitte finden bei dieser ganzen Geschichte. BMW hatte mit dem i3 ja das erste wirklich massenfertige Produktion, also Massenproduktionsauto für ein Elektroauto auf dem Markt. Und ich habe immer gedacht, die Technologie ist ja alles toll, aber das Auto sieht halt aus, als hätte es ein betrunkener Architekt morgens um 3 Uhr gezeichnet. Und es sieht einfach, sah einfach nicht gut aus, der i3. Zumindest als er auf den Markt kam, 2012, 2013. Und da ist man einen Schritt zu weit gegangen. Also so dieser Gedanke immer zu sagen, so, oh, das ist ganz was neu, das müssen wir auch alles neu designen, das Auto muss von außen auch komplett neu aussehen, das finde ich auch falsch. Rivian schafft es, glaube ich, ganz gut, hier so einen Mittelweg zu gehen. Also einerseits eine sehr eigenständige Designstrategie zu haben, also zu sagen, wir sehen anders aus. Das gepaart mit den vielen, wirklich vielen, vielen kleinen, liebevollen Details und guten Ideen, die sie ins Auto gesteckt haben, die komplett anders sind. Plus eine gute Software, die sie offensichtlich gebaut haben. Da stecken übrigens ehemalige Apple-Entwickler dahinter.
Ja.
Und auch viel von Tesla. Da hat man ja auch etliche Leute abgeworben. Plus, dass man eben auch ein E-Auto dann eben am Ende hat, was dann auch vernünftig funktioniert, also was eben auch dementsprechend einsetzbar ist. Und diese Kombination macht es. Und das ist etwas, was Rivian eben ganz besonders macht. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum ich denke, dass Rivian auch neben dem Punkt, dass sie eben mehrgleisig fahren, also dass sie eben auch noch diesen Lieferwagen haben, der mittlerweile eben nicht mehr exklusiv nur Amazon ist, sondern den auch andere kaufen können, was auch andere Unternehmen machen. Ich glaube, FedEx hat zugeschlagen bei denen. Also diese Kombination, mehrgleisig zu fahren, Autos anzubieten, die anders gedacht sind und jetzt eben auch in den, sage ich mal, Mittelklasse-Bereich und den Mittelklasse-Premium-Bereich reinzugehen mit dem R3 und dem R2, das sind Schritte, wo ich denke, wow, hier hat man die richtige Strategie gewählt. Man hat die Basis geschaffen mit dem R1. Man hat die Erfahrungen geschaffen, die man haben musste in der Produktion, inklusive der Fehler, die man gemacht hat. Aber jetzt ist man so weit, dass man tatsächlich da angreifen kann. Und das ist eben tatsächlich super spannend. Tesla ist ein Volumenhersteller geworden. Wir hatten ja einige Podcasts darüber, der im Grunde genommen nur ein Auto hat. Die Hersteller, die großen Hersteller, die ziehen mittlerweile nach. Und du musst als neuer Hersteller etwas anbieten, was sich auf dem Markt unterscheidet. Und genau das macht Rivian so ein bisschen. Nicht nur so ein bisschen, sondern ziemlich deutlich. Und deswegen glaube ich, dass die eine gute Chance haben, dass wir sie auch noch in 10 Jahren auf dem Markt sehen.
Und tatsächlich, man hat von Rivian zum Beispiel noch nie etwas über das autonome Fahren der Zukunft gehört, was ich übrigens auch klasse finde. Das ist überhaupt nicht ansatzweise großartig kommunikativ mal irgendwo, haben sie das fallen gelassen, auch nicht. Wir haben XYZ an Fahrassistenten und so weiter eingebaut, sondern es ist ein Fahrzeug, was man fahren soll. Auch das finde ich bei aller Liebe sehr, sehr sympathisch. Da schwimmt man wirklich so ein bisschen gegen dieses Narrativ der Gesamtindustrie, die sich seit Jahren gegenseitig damit zu übertrumpfen versucht, welche neuen Assistenten man inzwischen eingebaut hat. Und ja, ich mag das einfach, zumal sie sich damit einfach auch nicht in die Nesseln setzen können bezüglich irgendwelcher Ankündigungen, die sie letztendlich nicht einhalten können. Übrigens, tatsächlich fing der Musk schon 4 Jahre, bevor 2018 losging, damit an, das Full Self-Driving zu versprechen. Also wir sind jetzt fast wir haben eine Dekade an Versprechungen hinter uns. Wir sind im 5. Jahr, nachdem die Gesamtautomobilindustrie, die sich nämlich auf 2020 mal irgendwann festgelegt hatte, erklärt hat, da haben wir dann das autonome Fahren letztendlich entschlüsselt, beziehungsweise ist es dann da. Ich sehe das tatsächlich nicht in dieser Dekade, vielleicht hier und da in einem urbanen Umfeld, was entsprechend über Geofencing limitiert ist. Also all das, was wir in den USA zum Beispiel von der Google-Tochter Waymo sehen, was wir von General Motors Cruise sehen, die, glaube ich, aber gerade nicht mehr fahren. Dafür hat Waymo weitere Lizenzen bekommen, um, ich glaube, Großraum Los Angeles und so weiter fahren zu können.
Ja.
Also da hat sich einiges getan. Rivian macht das alles nicht. Die wollen, dass es ein cooles Auto ist, dass es schön aussieht, dass ihr euch reinsetzt, dass ihr wisst, ich fahre hier ein Rivian und dass der verdammt gut aussieht und sich verdammt gut anfühlt. Und das ist in der Zeit, wo wir in so einem Hardcore-Tech-Wettbewerb bezüglich, wir müssen das Automobil der Zukunft definieren und das muss dieses und jenes können, was die vorher alle nicht können. Vor allen Dingen eines, ich glaube, eine sehr ehrliche und nachhaltige Kommunikationsform auch. Und damit machen wir, beim letzten Mal hatten wir auch schon eine Mobility-Folge gehabt, ne?
Ja.
Güte, jetzt schießen wir uns aber so ein bisschen ein darauf, aber keine Angst, das geht auch wieder breiter auf. Aber ich glaube, das passt ganz gut, weil das Launch-Event halt in der letzten Woche war und weil es, glaube ich, auch mal wichtig ist, über neue, spannende Player, zukünftige Player am Markt uns zu unterhalten, oder?
Und wir haben noch genügend Tech-Themen, die in den nächsten Wochen und Monaten auf uns zukommen. Nächste Woche können wir euch schon mal versprechen, haben wir was super Interessantes. Aber irgendwann wird die Tech-Industrie zum Beispiel auch im PC-Bereich ja mal wieder aus dem Dornröschenschlaf erwachen und neue Prozessoren wird es geben und neue Grafikkarten und all diese ganzen Dinge. Und darüber werden wir euch natürlich auch auf dem Laufenden halten. Dann würden wir euch gerne noch um was bitten, nämlich, dass ihr ein Like hinterlässt oder einen Kommentar hinterlässt oder eine Bewertung am besten noch hinterlässt bei euren Podcast, Lieblingspodcast-Hostern, also da, wo ihr uns hört, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify oder bei Amazon oder bei Google oder bei Podcaster oder sonstigen, wo ihr uns eben bezieht. Das hilft uns sehr, denn wir sind ja umgezogen von Substack, weil da ist ja so eine Nazi- Welle gab, haben gesagt, da wollen wir gar nicht sein und deswegen sind wir da ja auch weg und sind woanders hingezogen und so ein Umzug, das haut immer ganz schön rein, auch so in die Rankings und all die ganzen Geschichten, nur so zur Erklärung. Ja. Klar, da müssen dann alle Wege im Internet neu programmiert werden sozusagen und dementsprechend hilft uns das, wenn ihr uns da so ein bisschen mit einem Like und sonstigen Sachen unterstützt.
In diesem Sinne.
Das war's dann, achso, ja, genau, jetzt, das war's dann also für diese Woche. Vielen Dank, Sascha, und ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne Woche.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.